Und weiter geht's in dem spannenden Thema, wie Jesus Fragen gestellt hat. Und ich möchte euch Laichlinger herzlich begrüßen, die uns wieder ihr seid uns wieder zugeschaltet. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir beten euch, dass ihr genauso Segen erlebt, wie wir es hier gerade spüren, auch durch die Anbetung. Jesus hat Fragen gestellt, aber bevor ich auf die Jesus-Frage komme, habe ich Fragen an euch. Und ihr dürft jetzt mutig mir die Antworten gleich sagen. Und tut mir leid, die am Bildschirm jetzt zuhören, ihr dürft auch die mutigen Antworten geben, nur hören wir sie dann nicht. Ich möchte euch bitten, jetzt ganz kurz entgegenzurufen, was das Gegenteil ist. Also was ist das Gegenteil von kalt? Super. Was ist das Gegenteil von groß? Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Was ist das Gegenteil von dick? Ja, könnte auch schlank sein, ne? Also beides stimmt. Ich mache noch weiter, das klappt einfach so gut. Was ist das Gegenteil von öffnen? Ja? Von kommen? Oh, ihr seid echt so gut. Und jetzt wird es wirklich ein bisschen schwieriger und jetzt bin ich gespannt. Was ist das Gegenteil von Angst? Hoffnung, okay, was noch? Mut, Liebe, Vertrauen, Freiheit. Also das ist ganz schön vielschichtig. Ne? Das eine war noch ein bisschen einfach. Aber heute soll es um das Thema Angst gehen. Und ihr merkt, da ist ganz viel Potenzial drin. Was ist Angst? Und wie gehen wir mit Angst um? Und das ist eine Frage, die Jesus gestellt hat. Warum habt ihr Angst? Aber in was für einer Situation, da komme ich gleich drauf. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal vorgestellt habt, wie das so war, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich überlege mir das manchmal. Und wir haben durch Chosen ja so ein bisschen so einen Einblick gekriegt, wie das so sein könnte, Jesus mit seinen Jüngern, mit dieser einen Palme, die immer wieder verstellt wird, nein, mit einer tollen Kulisse. Und ich glaube, das Leben mit Jesus war nicht nur nett für die Jünger. Ich glaube, das war auf der einen Seite spannend, manchmal auch stressig mit, was kommt da jetzt wieder um die Ecke und wo müssen wir jetzt wieder gucken, wie reagieren wir? Ich glaube, das war sehr oft überraschend. Und Jesus hat Menschen geheilt, er hat Menschen konfrontiert mit sich selber, mit verschiedenen Herausforderungen und Jesus hat Fragen gestellt und hat viele Fragen gestellt. Und in den letzten Wochen habt ihr das ja schon so ein bisschen mitbekommen. Und ich möchte euch ein bisschen in das Leben von Jesus mit hineinnehmen und ich mache euch Mut, weil das wird jetzt nicht vorne an dem Bildschirm erscheinen. Lest mal zu Hause Matthäus 8 nach. Sehr spannend. Wir kommen von einer Geschichte von der Bergpredigt. In der Bergpredigt, auch das lohnt sich natürlich zu lesen, da gibt Jesus ganz viel Anweisung für das Leben der Jünger, für das Leben der Menschen. Wie kann man leben, dass es ein gottgefälliges Leben ist? Wie sieht das aus? Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Wie gehe ich mit Geld um? Und so weiter. Lest es mal nach. Die Bergpredigt ist fertig. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wer von euch schon mal gepredigt hat, das kostet ein bisschen was. Und Jesus ist fertig und geht vom Berg runter, steht da. Und jetzt erzählt Matthäus sehr anschaulich, und ich denke, es war so ein Tag, den er beschrieben hat, wie Jesus so gelebt hat. Also er kommt runter von dem Berg und dann ist er kaum unten, kommt ein Aussätziger vorbei, was ja in der Zeit sehr herausfordernd war. Und er bittet Jesus, bitte heile mich. Und Jesus heilt ihn. Und dann geht er weiter und dann kommt ein römischer Hauptmann, man nennt auch den Hauptmann von Kapernaum, kommt auf ihn zu und sagt, Jesus, du musst meine Tochter heilen, meine Tochter wird sterben. Jesus, okay, mache ich, komm, ich gehe mit dir. Und dann sagt er, nein, du brauchst doch nicht mitkommen. Wenn du ein Wort sagst, dann wird das geschehen. So wie ich meinen Leuten sage, mach das und dann muss ich nicht gucken, ob das klappt. Und Jesus hält inne und sagt, boah, was für ein Glauben. So was habe ich in ganz Israel noch nicht gesehen. Und hier wird für das Wort Glauben, und da werde ich später nochmal drauf kommen, das Wort Pistis genommen im Griechischen. Ein Vertrauen, ein Glaube, der unabhängig davon ist, ob man schon ein Ergebnis gesehen hat, ob man schon weiß, was kommt. Es ist ein Glaube, Jesus kann. Diesen Glauben hatte dieser Hauptmann, der überhaupt kein Jude war. Und danach geht's weiter und dann kommen sie ins Haus von Petrus. Vielleicht wollten sie was essen, aber die Schwiegermutter war krank, die hat er dann auch noch geheilt, war ja schließlich einer seiner Jünger. Und dann sagt er, boah, es reicht jetzt einfach. Und ich kann mir so richtig vorstellen, der war einfach Mensch, der war müde. Und er sagt, jetzt lass uns mal auf die andere Seite fahren vom See. Und er geht sozusagen aufs Boot und dann kommt noch jemand, kommt ein Schriftgelehrter und will auch noch mal was von ihm. Dem gibt er dann auch noch Rede und Antwort. Spannend. So ein Tag von Jesus. Und ich glaube, Jesus war einfach todmüde. Könnt ihr euch das vorstellen? Und es gibt so eine Müdigkeit, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, da kann man überhaupt nicht mehr denken, man muss eigentlich nur noch schlafen. Und vielleicht war das so eine Müdigkeit, die Jesus gerade empfunden hat. Er packt sein Kissen, geht los, geht auf sein Boot, das Boot von einer der Jünger, war nicht sein Boot, und legt sich hin und schläft ein. Schläft. Und dann fängt es an. Es beginnt einer dieser berüchtigten Fallwinde, die auf den See Genezareth runterfallen, wirklich unerwartet loszubrechen. Und es kommt ein heftiger, ein unglaublicher Sturm. Und es ist spannend, da in der Bibel zu lesen, die Wellen sind so hoch, dass sie das Boot fast begraben. Und ich habe euch mal was mitgebracht, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Was passiert, wenn Wellen über ein Boot drüber schlagen? Immer mehr, genau, es geht unter. Und was macht Jesus? Er schläft. Und die Jünger, die wissen, was hier jetzt passiert. Was hier jetzt passiert, ist lebensbedrohlich. Die hatten viel Erfahrung, die wussten, das war jetzt kein Windchen, das war nicht, was mal eben schnell wieder vorbeigeht. Das war Todesangst. Sie wussten, das Leben wird jetzt wahrscheinlich zu Ende sein. So stark war der Wind. Und schließlich schaffen sie das, was der Wind und der Sturm nicht geschafft hat. Sie gehen zu Jesus hin, wecken ihn. Wahrscheinlich müssen sie ihn schütteln, weil er ja durch den Wind und die Wellen noch nicht mal wach geworden ist. Sagen, Herr, hilf, wir gehen unter. Es geht nichts mehr. Wo bist du? Warum hilfst du uns nicht mit? Ich hatte nachgeguckt, auch Rabbis mussten mithelfen. Warum schläfst du? Kriegst du denn gar nichts mit? Was macht Jesus? Er liegt auf seinem Kissen. Guckt hoch, guckt seine Jünger an und sagt, ey, warum habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen? Krass, oder? Da ist das Boot am Untergehen, die haben Todesangst und das Einzige, was Jesus sagt, ey, warum habt ihr Angst? Und ganz ehrlich, wenn man das so liest, wenn man auch die Dramatik gerade ihr könnt auch Markus noch im Paralleltext lesen, dann wird das auch beschrieben, diese Wellen und die Angst, die sie hatten. Und ganz ehrlich, auf den ersten Blick wirkt die Frage von Jesus fast unempathisch. So, fühlt er eigentlich nicht mit? Das sind ja seine Freunde, sind ja seine Wegbegleiter, was die wirklich jetzt beschäftigt? Wie kann Jesus in so einer Situation sowas sagen? Also wenn ich Todesangst hätte und dann sagt mir einer, komm Ulrike, brauchst keine Angst haben, käme das ein bisschen komisch für mich an, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mal nachgeguckt, was dieses Wort Angst im Griechischen bedeutet. Da steht eine bestimmte Form von Angst und die heißt feige sein und nicht vertrauen können. Ich weiß nicht, ob es da ein richtiges Wort in Deutsch für gibt. Letztendlich sagt er seinen Jüngern, ey, warum seid ihr so feige und könnt mir nicht vertrauen? Und die Jünger, die kannten ja Gottes mächtige Taten. Ich habe euch ja gerade von dem einen Tag erzählt. Die haben gesehen, wie der Gelähmte, wie der Aussätzige geheilt wurde. Die haben gesehen, wie Jesus den Hauptmann lobt für seinen Glauben. Die haben gesehen, wie die Schwiegermutter von Petrus geheilt wurde. Sie haben gesehen, wie er mit Menschen, mit Schriftgelehrten umgegangen ist. Und nicht nur das, sie haben nicht nur Jesus vor Ort erlebt, sie waren geschult, die waren nicht dumme Fischer. Das waren Menschen, die 12 Jahre in der Tora-Schule waren, die kannten das komplette Pentateuch, das ist 1. bis 5. Mose, auswendig. Die kannten die Geschichten, die kannten Abraham, die kannten die Teilung des Meers, die kannten Mose und was er erlebt hat. Die kannten alles. Diese Geschichten waren, die gehören zu den Juden dazu. Das ist die DNA von denen. Aber in dem Moment, wo ihr Leben in Gefahr war, wo ihr Leben existenziell bedroht war, konnten sie mit allem, was sie gehört hatten, auch was sie gesehen hatten, nichts mehr anfangen. Jetzt ging es nur noch um sie. Und alles, wo Jesus vorher vorgelebt hat, wo er sie ermutigt hatte, wo er auch in der Bergpredigt gesagt hat, ihr könnt vertrauen, ihr könnt mir Geld geben, ihr werdet nicht Mangel haben. Sie konnten nichts mehr damit anfangen. Manchmal denken wir uns, ja, wenn wir da gewesen wären, ne, wir hätten natürlich Jesus vertraut. Und dann denke ich mir, wie viele Predigten haben wir schon über Vertrauen gehört? Wie viele Bücher habe ich schon über Vertrauen gelesen? Wie viele Wunder habe ich schon gesehen oder gehört? Wie viele Zeugnisse habe ich gehört, wo Jesus machtvoll eingegriffen hat? Und wenn der Sturm in unserem eigenen Leben kommt, wenn er anfängt, wie eine Welle über uns hineinzuschwappen und wir merken, unser Lebensboot geht langsam unter. Manchmal sind aber die großen Wellen, ganz ehrlich, gar nicht das Schlimmste. Manchmal können wir mit denen sogar besser umgehen, als mit den kleinen Wellen, die immer wieder kommen, die immer wieder so ein bisschen unser Lebensboot füllen. Und die sehen ganz verschieden aus. Das können Beziehungskrise sein. Immer so ein Schwapp wieder rein. Und wir denken, wir kriegen das hin, wir beten dafür, andere beten dafür. Dann kann ein Jobverlust kommen, Angst vor der Zukunft und eine Krankheit. Und es wird immer mehr. Und wir haben das Gefühl, es geht nichts mehr. Jetzt Unterkante, Oberkante von der Reling. Wie geht es in der Geschichte weiter? Ich hatte ja vorhin gesagt, Jesus lag da. Jetzt steht Jesus auf. Jetzt steht er erst von seinem Kissen auf. Und er geht an die Reling, an die Seite oder vorne an Boot und bedroht die Wellen und den Wind. Er bedroht Wellen und Wind. Warum muss Jesus bedrohen? Warum sagt er nicht, sei still? Da steht explizit, er bedroht. Jesus macht damit klar, diese Wellen und der Wind haben kein Recht, Glauben und seine Macht in Frage zu stellen. Kein Wind und keine Welle hat dieses Recht. Er ist der Schöpfer über Wind und über Wellen. Er ist der Herr über Leben und Tod. Und keiner, nichts hat das Recht, so zu bedrohen, dass dieses Vertrauen, ein Kleinglaube, ein Recht bekommt im Leben seiner Jünger. Nichts kann und darf das Recht nehmen, Glauben in Frage zu stellen, wirklich in Frage zu stellen. Dieses tiefe Vertrauen, die Jesus als Feigheit oder was als Feigheit benannt wird, zu unterstützen und zu bestätigen. Und Jesus möchte, und vielleicht war das auch, warum er so schlafen konnte, vielleicht war das in dem Sturm, vielleicht war das seine Erschöpfung, aber ich glaube, mit diesem Jesus reagiert erst nicht, als es so schlimm wurde, möchte er seinen Jüngern zeigen, lernt zu vertrauen, auch wenn die Wellen da sind. Ich halte zu euch, nicht die Wellen bestimmen, wann ihr sterbt, nicht die Wellen bestimmen, wie es euch geht, sondern ich bin das. Und ich bestimme, wann was dran ist. Das ist Glauben. Das ist dieser Pistis, von dem er bei dem Hauptmann von Kapernaum spricht. Das ist dieses tiefe Vertrauen. Ich weiß, mein Jesus kann. Ich weiß, er hat die Kontrolle. Ich weiß, ihm wird nichts entgleiten, auch wenn es gerade nach außen hin nicht so aussieht. Ich möchte ein bisschen euch mit in die Bibel trotzdem hineinnehmen. Wo wird denn dieser Glaube noch beschrieben? Wird er nur auf dem Boot beschrieben und bei dem Hauptmann von Kapernaum? Dieser Begriff Glaube zieht sich vom Alten Testament bis ins Neue Testament bis zum Schluss durch. Wirklich bis zur Offenbarung, von 1. Mose 1 bis zur Offenbarung 21 zieht sich dieser Begriff durch. Immer wieder geht es darum, vertraut mir. Ihr könnt mir vertrauen. Das beginnt im Alten Testament mit den ganzen Erzvätern. Abraham hat Gott vertraut und das wurde ihm auch angerechnet. Da sind die Könige, die nicht vertraut haben und ihr Volk in den Ruin getrieben haben. Sie haben nicht diesen Glauben gehabt. Dann war ein David, der hat diesen Glauben gehabt und Saul hat ihn nicht töten können. Und so geht es durch bis ins Neue Testament. Und es ist spannend, die Bibel und die Geschichten der Bibel auf diesen Glauben hin und die Herausforderung des Glaubens zu lesen. Auch die Folgen, wenn nicht geglaubt wird. Es ist dieses Anvertrauen ohne Leistung und ohne Herkunft. Und wir können uns nicht anstrengen. Wir können viel wissen, wir können hören, wir können das gerne möchten. Gibt es das Wort möchten? Aber wie das bewirkt und was es bewirkt, ist der Heilige Geist. Es ist der Geist, der uns geschenkt wird, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und Paulus hatte ja einen Jünger, einen Ziehsohn, wie man es nennen will, der heißt Timotheus. Und an ihn schreibt er, der war ein bisschen gebeutelt, der war immer wieder einsam, der hatte Stress mit seinen Gemeinden, der wurde als Gemeindeleiter eingesetzt, der hatte auch immer wieder Probleme mit seiner Gesundheit. Und hier schreibt Paulus in seinem Brief an ihn, in 2. Timotheus 1, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und hier ist der gleiche Wortstamm genommen, den Jesus genommen hat. Gott hat uns keinen Geist der Feigheit gegeben. Dieses Jesus nicht zutrauen oder Gott nicht zutrauen, er kann was ändern und er kann was machen. Gott hat uns nicht einen Geist, den wir von ihm bekommen haben, wenn wir an ihn glauben, der Feigheit oder der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft zu glauben, wenn wir nichts sehen, zu lieben, wo wir nicht lieben können, der Besonnenheit so zu reagieren, wie es Jesus entspricht und nicht wie wir denken, wie es jetzt sein müsste. Diesen Geist hat er uns gegeben und weil er nicht den Geist der Feigheit gegeben hat, haben wir auch die Kraft, das umzusetzen, diesen Glauben umzusetzen. Und ich finde es so ermutigend zu wissen, dieser Geist lebt in mir und diesen Geist darf ich auch bitten, dass er mir hilft, wenn ich keine Perspektive habe. Aber Paulus geht weiter mit diesem Wort Pistis, mit diesem Glaubensbeschreibung an vielen Stellen. Und ich möchte einen noch rausnehmen, weil dieser Glaube hat auch Auswirkungen auf unser Leben und auf unsere Zukunft. Und das ist in Römer 3, Vers 22. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Bisschen schwierig, dieser Satz, ne? Timo hat letzte Woche über Gerechtigkeit gepredigt. Was ist gerecht? Gerecht ist definitiv nicht, dass wir mit Gott reden können, obwohl wir Sünder sind. Gerecht ist, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann. Das ist richtig, weil Gott heilig ist und wir sind Sünder. Aber durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz hat er das hergestellt, dass wir doch vor ihn gehen können. Und das ist, was Paulus hier sagt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich, dass wir durch Jesus Christus doch Gemeinschaft mit ihm haben können. Aber nur, wenn wir wirklich daran glauben. Es ist geschehen, aber wenn wir nicht daran glauben, hat das auch keine Konsequenzen. Dann wird auch dieser Geist nicht in uns wohnen. Dann gibt es noch eine Stelle, die den Glauben erklärt im Hebräerbrief. Glauben ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich komme noch auf den Hauptmann von Kapernaum. Er war davon überzeugt, Jesus kann heilen. Jesus hat seine Jünger hinterfragt, warum glaubt ihr nicht? Ich habe es in der Hand, auch wenn ihr es noch nicht seht. Es ist das Vertrauen, das Jesus von seinen Jüngern erwartet, weil sie ihn kennen. Es ist das, was er sich von uns wünscht. Ihr vertraut mir doch, macht doch den Versuch. Und das gibt ganz viele Bereiche. Vertraut mir, den Zehnten zu geben. Vertraut mir, regelmäßig mit mir zu reden. Vertraut mir, dass sich was ändern wird, wenn ihr die Bibel lest. Vertraut mir, wenn ihr gehorsam seid, dass es euch besser gehen wird, als das, was euch vorgespielt wird, was die Medien euch sagen, was wer auch immer euch angeblich denkt, vermitteln zu müssen. Ich hatte es eben schon gesagt, Stürme bei uns sind nicht jetzt auf dem Wasser. Es sind die Lebensstürme. Es ist das, wo eins zum anderen kommt. Und Jesus uns einlädt, vertraut mir. Vertraut mir mitten im Sturm. Vertraut mir bei den kleinen Schwappern, die reinkommt. Und vertraut mir bei den großen. Ich hatte vor vielen Jahren, ich werde zwei Beispiele erzählen, ein älteres und ein ganz aktuelles. Vor vielen Jahren war mein Schiff, Moment, es war noch nicht untergegangen, aber ungefähr so. Und ich wusste, da geht nichts mehr. Und ich bin spazieren gegangen, wir waren damals in Ungarn. Und ich gehe mit unserem Hund spazieren, wir hatten damals einen Hund. Und ich habe gesagt, Gott, geht nichts mehr. Alles voll, das Wasser ist voll. Mein Schiff ist voll mit Wasser. Und dann stehe ich am Weg, da ging war so eine Wegkreuzung und dann sah ich ein Kruzifix da stehen. Und ich gucke mir dieses Kruzifix an und musste weinen, weil ich wusste, der, der da hängt, hat alles, was ich gerade empfinde, alles hat er für mich getragen. Alles. Und der Beweis, dass er es getragen hat und mir helfen wird, war am dritten Tag seiner Auferstehung. Er ist nicht im Tod geblieben, dann hätte er es nicht tragen können. Er ist auferstanden. Und ich habe mich vor dieses Kruzifix als guter Freikirchler, habe ich mich hingekniet und habe ihm gedankt, dass er meine Last getragen hat. Und ich sage euch, das hat meine Perspektive verändert. Zu wissen, sehr untypisch für unsere Gemeinderichtung, zu wissen, dass dieser Christus erstmal gelitten hat. Erstmal hat er gelitten. Erstmal hat er alle eure Probleme verstanden. Alles. Ob es in der Kindheit war, ob es Gewalt war, ob es Missbrauch war, er versteht alles. Dafür ist er gestorben. Und in diesem Glauben dürfen wir beten. Ich vertraue dir, weil du es verstehst und weil du hast gesiegt, du bist auferstanden. Mein Leben ging weiter und das war immer noch voll, mein Boot, aber ich hatte eine andere Perspektive. Ich wusste, da ist ein Sieg dahinter. Diese Woche war so eine Woche, die man gerne aus dem Kalender streicht. Wir haben am Sonntag Bescheid gekriegt, dass unsere Schwiegermutter gestorben ist, dass wir jetzt am Dienstag nach Südafrika fliegen werden. Ich war in der Predigtvorbereitung, wir haben Diagnosen bekommen, die schwierig war für uns als Familien und so weiter. Und ich hatte einen Tag, wo ich dachte, Jesus, das reicht. Ich war aber in dieser Predigtvorbereitung. Und ich hatte das Gefühl, der Heilige Geist sagt mir, Ulrike, auf was schaust du gerade? Auf was schaust du? Denkst du, diese ganze Schwappe in deinem Boot, da kann ich nicht mit umgehen? Und ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, Jesus, vergib mir, dass ich auf die Wellen geguckt habe, dass ich auf mein volllaufendes Boot geguckt habe. Und ich gucke jetzt auf dich und ich erwarte von dir, dass du mir Kraft gibst, dass du uns die Kraft gibst, dass du unsere Zeitpläne so gestaltest, dass ich damit mit Kraft auch aus dieser Woche rausgehen kann. Ich habe natürlich Gebetsunterstützung gehabt und ich glaube, die haben auch ihr Teil dazu getan. Aber das war ein ganz aktuelles Erlebnis und ich mache euch Mut. Wenn ihr das Gefühl habt, euer Boot läuft vor, setzt euch hin. Dank Gott, dass er gesiegt hat und eure Perspektive wird sich verändern. Nochmal zu unserer Geschichte zurück. Dieses Wunder wurde gesehen. Dieses Wunder hat Konsequenzen gehabt. Und es steht bis heute drin, die Jünger haben sich hingekniet und haben voll Ehrfurcht und voll Staunen ihn angebetet. Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Da ist natürlich mehr als ein Mensch. Und trotzdem war hier etwas zu sehen von dem, wer Jesus ist und wie er handeln kann. Und wenn wir diese Lebenshaltung haben, nicht nur ein Wunder erleben, wenn wir diese Lebenshaltung haben, Gott kann, er ist fähig. Auch wenn ich keine Perspektive habe, auch wenn ich nicht weiß, wie die Krankheit ausgeht, auch wenn ich nicht weiß, was als nächstes kommt und was morgen um die Ecke kommt, ich weiß, mein Gott kann und mein Jesus ist mit mir, das werden die Menschen um euch herum merken. Da müsst ihr gar nicht viel drüber reden. Das werden sie spüren und das ist ein anderes Wunder, wo die Menschen sagen, boah, wie kriegst du das hin? Nein, ich kriege es nicht hin. Ich habe jemanden, der hat es hingekriegt und auf den kann ich schauen. Und das ist die Zuversicht in Stürmen. Das ist das, wo Menschen zu Christus hingeführt werden. Und darum geht es nur. Es geht in unserem Leben um nichts anderes, als dass Menschen Jesus kennenlernen durch das, was er in unserem Leben tut. Und wenn sie dann fragen, wie kriegst du das hin? Und wir können sagen, komm mit mir, ich zeige es dir, ich zeige dir, wer dieser Jesus ist. Immer wieder, wir dürfen wissen, egal wie hoch die Wellen schlagen, wir sind nicht allein im Boot, egal was kommt. Und diese Frage stellt Jesus dir, stellt Jesus mir. Bist du zu feige, mir zu vertrauen? Denkst du, ich habe es nicht im Griff? So wie das Thema Glaube sich durch die ganze Bibel zieht, so zieht sich auch das Thema Angst durch die ganze Bibel. Machen wir uns nichts vor. Auch vom ersten bis zum letzten Kapitel. Und David, dieser besondere König, drückt in seinem Psalm auch was von Angst aus. Und ich möchte das euch vorlesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dann geht's weiter. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, da hat man Angst im Finstern, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Lasst uns lernen, mutig Gott zu vertrauen, auch wenn wir noch keinen Ausweg sehen. Er ist im Boot und das macht den Unterschied. Ich möchte mit uns beten. Und Jesus Christus, dich, den Auferstandenen, den Leidenden und den Auferstandenen Jesus, dich beten wir an. Danke, dass du mit im Boot warst und dass wir diese Geschichte bis heute haben. Du hast geschlafen, aber du warst nicht weg. Und bis heute machst du uns Mut, zu vertrauen, nicht kleingläubig zu sein. Und ich bete für jeden, der hier sitzt, für jeden, der diese Predigt anhört, dass du, Jesus, mit deinem Geist Mut schenkst zu glauben. Menschen gibst, die ermutigen, die zu dir hin weisen. Und dass wir eine Gemeinde sind, die mutig glaubt, die dir vertraut, auch wenn manches noch nicht sichtbar ist. Und ich bete dich an, Jesus Christus. Amen.